Bibel sagt, treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt. Aber viele sind die Küsse des Hassers. Halleluja. Und weil er treu ist und weil er liebt, schlägt er. Er ist ein guter Vater. Ihm ist nicht egal, ist, in welche Richtung wir abdriften, ob wir nun da, ob wir nun drogenabhängig werden, ob wir unseren Schulabschluss schaffen oder nicht, ob wir eine Ausbildung machen oder nicht, ob wir ein Dach über dem Kopf haben oder nicht, wo wir die Nacht verbringen, zu Hause oder sonst woanders. So ist unser Vater nicht. Er liebt uns. Und deshalb schlägt er uns. Vater, wir danken dir für diese Versammlung. Wir danken dir für die Herrlichkeit im Lobpreis. Wir danken dir für die wunderbaren Zeugnisse, die jetzt kamen. Danke, Herr, für die Ermahnung und die Lehre von Margret, Herr. Wir sehen, dass das alles zusammenpasst. Und Herr, auch die Predigt jetzt soll damit zusammenpassen, soll unter der Regie und unter deiner Führung sein, Geist Gottes. Herr, ich danke dir für die Gelegenheit, heute über das zweite Gebot zu sprechen. Und ich bitte dich, dass du uns die Herzensaugen auftust, dass wir sehen, dass wir vor allem den Christus sehen. Und dass die Schrift sich uns öffnet, entfaltet. Dass sich das zweite Gebot uns entfaltet und offenbart, wie wir es vorher noch nicht erlebt haben. Und wie du in diesem Offenbaren in uns ein Werk tust, dass du in uns das zweite Gebot niederschreibst auf fleischerne Herzen mit dem Geist Gottes. Das bitten wir dich und wir glauben dir dafür, dass du das tun kannst und dass du es tun willst und dass wir hier hinausgehen, anbetend als Briefe Christi. In Jesu Namen. Amen. Lass uns mal das zweite Buch Mose aufschlagen. Wir machen weiter mit unserer Predigtreihe über die 10 Gebote. Jeder weiß, dass sie wichtig sind, keiner kann sie alle, außer die ganz frommen. Und so wollen wir uns mit diesen wichtigen Geboten, die Gott selbst mit seinem Finger aufgeschrieben hat, ja, das ist die 10 Gebote, habe ich gestern von einem jüdischen Rabbi gehört. Die 10 Gebote ist das geschriebene Gesetz und die anderen Gebote ist das gehörte Gesetz. Das ist das, was Gott geschrieben hat. Das andere, das hat alles Mose gehört und hat es aufgeschrieben. So, hier haben wir die 10 Worte, die Gott selber persönlich mit seinem Finger geschrieben hat. Halleluja. Schon alleine das sollte uns aufmerken lassen, aufmerksam zu sein, zu schauen, okay, Gott, war so wichtig, dass du selber Hand anlegen musstest, im wahrsten Sinne des Wortes, um das aufzuschreiben. So, wir lesen mal das zweite Gebot, Vers 4 bis 6. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Halleluja. Wir dürfen nicht den Fehler machen, Bibelverse, sowohl aus dem Alten als auch aus dem Neuen Testament, zu schnell zu überlesen. Zu schnell in eine Schublade zu stecken und zu sagen, gut, das war damals, als sie noch diesen Götzenkult hatten, das hat mit mir jetzt nichts mehr zu tun. Ich stehe nicht in der Gefahr, mir ein goldenes Kalb irgendwie zu gießen, mir einen kleinen Altar im Wohnzimmer aufzubauen und davon niederzufalten und kleine Katzenopfer zu bringen oder große Opfer, was auch immer. Das ist uns fern, das ist uns unserer Kultur nicht mehr, auf die Idee kommt niemand, außer es sind wirklich geistesgestörte Leute am Werk, die dämonisch inspiriert sind. Aber normalerweise kommt niemand auf solche Ideen. So, also können wir zum nächsten Gebot gehen? Das sollten wir eben nicht machen. Wir sollten, wenn wir das nicht verstehen, wenn wir denken, hä, was soll das jetzt eigentlich? nicht einfach schnell weiterlesen, sondern die in den Zeitlupenmodus gehen, Slow Motion, und nochmal ganz langsam eins nach dem anderen durchgehen. Und vielleicht, nicht immer, aber vielleicht spricht der Herr zu uns und wir verstehen auf einmal etwas, was wir vorher nicht verstanden haben. So, Punkt 1. Mach dir kein Bildnis. So steht es in der Schlachter 2000, in der Elberfelder steht, mach dir kein Götterbild. Das hebräische Wort, was da für Bildnis oder Götterbild, oder ich weiß nicht, wie Luther übersetzt, wahrscheinlich sowas Ähnliches, das hebräische Wort wird abgeleitet von behauen, schnitzen und bezeichnet ein von Menschenhand hergestelltes Götterbild aus Holz, Stein oder Metall. So, das erste Gebot, das zweite Gebot ist zuallererst eine Warnung an uns, an die Menschen, die zum Volk Gottes dazugehören, dass sie nicht etwas aus der Schöpfung nehmen, um Gott daraus ein Bildnis anzufertigen, um Gott zu verkörpern, um Gott zu materialisieren, um ihm eine Form zu geben, die greifbar ist. In der Versuchung steht das Volk Gottes, seitdem Gott sich Menschen offenbart. In vielerlei Formen. Zu Prophet Samuel kam die Israeliten, haben gesagt, wir wollen einen König wie alle anderen. Und Samuel sagt, der Herr will doch König sein über euch. Aber sie sagen, nein, wir wollen einen König. Wir wollen etwas, was man anfassen kann, was uns ins Angesicht blickt, was wir angucken können. Jemand, der mit uns buchstäblich hörbar redet, der uns Dinge gibt, dem wir Dinge geben können. Etwas, was wir mit unseren fünf Sinnen greifen können. Und genauso ist es mit Gott. Wir tendieren allzu oft dahin, wir sind oft damit unzufrieden, dass Gott unsichtbar ist. Dass Gott transzendent ist, nicht von dieser Welt. Und Gott möchte nicht in eine Menschenform gegossen werden. Gott möchte nicht verkörpert werden in irgendeinem Bild, was wir anfertigen, was wir selber gemacht haben. Selbst als David sagte, ich will meinem Gott ein Haus bauen. Diese Motivation von ihm hat er, weil er alle anderen Götzentempel herumgesehen hat. Die Götzen, die Dämonen haben alle ihre Tempel, aber mein Gott wohnt in einem Zelt. Und Gott antwortet ihn dann und hat gesagt, Gott wohnt nicht in Häusern aus Stein oder Holz gebaut. So, aber diese Tendenz ist fortschreitend da. Wir wollen uns ein Götterbild machen. Wir wollen Gott verkörpern. So, aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht schon vorgreife. Grundsätzlich gilt dieser Gedanke aber, dass wir uns jetzt hier einen Götzen hinstellen und sagen, das ist Gott und wir beten ihn an, liegt uns recht fern. Wobei es auch christliche Abwandlungen gibt, die... Also das sehen wir besonders in katholischen, die katholischen, ja wie soll ich das sagen, Sekte, Gräuel, wie auch immer, wenn Heiligenbilder aufgestellt werden, Marienbilder aufgestellt werden und auch die Hostie an sich vergöttert wird. Das Brot bei den Katholiken, für die es nicht wissen, wird buchstäblich in Jesus Christus verwandelt. Das heißt, auf einmal ist Jesus Christus nicht mehr im Himmel und nicht mehr nur in deinem Herzen, sondern das Brot ist Jesus Christus. Und das wird in die Monstranz gelegt, diese gewaltige Sonne, das kommt von diesem römischen Sonnengott. Und immer wenn Katholiken da vorbeigehen, knien sie nieder und bekreuzigen sich. Sie beten eine Waffel an. Es ist wirklich so, weil durch die magischen Worte des Priesters... wie auch immer, ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, wird das Brot in den wahren Leib Christi verwandelt. Und so ist es auf jeden Fall auch ein aktuelles Gebot für uns. Bis dahin, dass wir, ich habe es heute Morgen nochmal nachgelesen, in Offenbarung Kapitel 13 sehen, dass der Antichrist, dieser Gegenchristus, eine Kopie des echten Christus, einen Propheten haben wird. Und dieser Prophet kommt aus der Erde. Das ist der im bildlichen Sinne der Ort, von dem dämonische Geister herkommen. Und dieser Prophet wird ein Bildnis vom Antichristen anfertigen und wird bewirken, dass das Bildnis anfängt zu reden. Und er wird machen, dass alle Welt niederfällt und das Bild des Tieres anbetet. Ist extrem spannend. Der Antichrist wird jemand sein, der sehr erfolgreich sein wird, sehr fortschrittlich sein wird. Er wird Frieden bringen, er wird Wohlstand bringen, er wird Reichtum bringen für alle Völker. Und dann wird er durch einen Terroranschlag oder durch einen Unfall oder ich vermute, es ist ein Terroranschlag, verwundet und muss eigentlich sterben. Aber er wird übernatürlich geheilt. Und dann tritt der Prophet auf die Matte und sagt, das ist Gott. Und sie fertigen Bildnisse an und sagen, ihr müsst alle niederfallen. Und wenn ihr nicht niederfallt, ihr werdet getötet. So, und das ist eine kleine Vorschau, wenn wir dann in der Offenbarung dabei sind. Ihr merkt schon, da wird es richtig spannend, da geht dann die Action los. So ist es ein Gebot, was wir auf jeden Fall als Christen, als diejenigen, die Jesus wirklich nachfolgen, ernst nehmen sollten. Mach dir kein Götterbild. Du kannst Gott nicht materialisieren. Und glaub mir, lieber sterb, als dieses Götterbild anzufertigen und anzubeten. So, aber weil das im Moment jetzt für uns erstmal jetzt nicht so greifbar ist, wir stehen jetzt nicht so sehr in der Versuchung, da uns ein Götterbild anzufertigen, gehen wir gleich mal zu Punkt 2. Und das ist, mache dir kein Gleichnis, sagt die Schlachter, oder mache dir kein Abbild. In der Elberfelder steht Abbild. Und das ist etwas anderes als das erste. Ja, wir erinnern uns, so steht in Vers 4, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Gott sagt nicht zwei Verschiedenes und meint das Gleiche, sondern da ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Das Gleichnis oder das Abbild hat nichts mit etwas zu tun, was ich mit meinen Händen mache. Es hat nichts mit Schnitzen, Behauen, Stein, Metall, sonst irgendwas zu tun, sondern das ist etwas anderes. Das hebräische Wort bedeutet Gestalt, Erscheinung, Form, Verkörperung oder Manifestation, also eine Sichtbarwerdung. Ich sage nochmal, Gestalt, Erscheinung, Form, Verkörperung, Manifestation. Mach dir kein Abbild. Zuallererst müssen wir wissen, dass dieses Wort an mehreren Stellen im Alten Testament zu finden ist. Und das macht die Sache sehr, sehr spannend. Lass uns mal 4. Mose Kapitel 12 aufschlagen. Ich versuche euch mitzunehmen, so dass ihr mir folgen könnt. Wenn ihr mir nicht folgen könnt, dann guckt kurz aus dem Fenster, denkt an was anderes und versucht dann wieder mit einzusteigen. Das geht. Gut, Halleluja. 4. Mose 12, Vers 8, da heißt es über Mose, mit ihm rede ich von Mund zu Mund. Gott sagt, Mose ist jemand ganz Besonderes. Mose ist ja ein Bild für Christus. Und Gott sagt, ich rede mit Mose von Mund zu Mund. Von Angesicht zu Angesicht. Und nicht rätselhaft. Und er schaut die Gestalt des Herrn. Dum, 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 dum. Dieses Wort Gestalt ist das gleiche Wort aus dem zweiten Gebot. Mache dir kein Abbild, kein Gleichnis. Gestalt. Gott hat eine Gestalt. Gott hat eine Form. So, wir wollen ganz langsam machen, damit ihr dranbleiben könnt. Mose redet von Mund zu Mund und von Angesicht zu Angesicht mit ihm und schaut die Gestalt Gottes höchstpersönlich. Wir wissen, er ist, als auf dem Berg Sinai das Feuer kam und die Gegenwart des Herrn, ist er mit Josua und 70 Ältesten auf diesen Berg gegangen und hat dann irgendwann, da war dann schon Herrlichkeit und alles war gläsern wie geschmolzen, alles sah aus wie Diamant, hat er gesagt, ihr 70 Ältesten, ihr bleibt jetzt hier, ihr dürft jetzt essen und trinken. Und dann sind die weitergegangen nach oben und Mose hat die Gestalt des Herrn gesehen, hat mit, an anderer Stelle heißt es, mit Gott geredet, wie mit einem Freund. Halleluja. Und was ist die Gestalt Gottes? Was ist die Gestalt Gottes? Die Gestalt Gottes ist sein Wesen, sein Charakter, seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Heiligkeit, seine Sanftmut, seine Demut. Alles, was ihn ausmacht, das ist seine Form, ist seine Gestalt. Und die hat Gott. Vielleicht nicht wie ein Götterbild, dass wir uns irgendwie was in einer Mini-Ausgabe von Gott hier anfertigen können mit einem 3D-Drucker und dann beten wir den an. Nein, aber er hat eine Form, eine Gestalt, er hat Attribute, die ihn ausmachen, er hat Charakterzüge, die ihn prägen, er hat ein Wesen, er ist ja eine Person. Es gibt eine herrliche Ausführung in der Bibel über eine Personengruppe, die das zweite Gebot gebrochen hat. Und die findet man in Johannes Kapitel 5. Lass uns das mal aufschlagen. Oh, Halleluja. Vers 37. Hier steht Jesus, Johannes Kapitel 5, Vers 37, hier steht Jesus vor den Juden und vor den Pharisäern. Und sie haben mal wieder eine kleine Diskussion. Und Jesus macht eine ganz erstaunliche Aussage. Der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Und jetzt spricht er zu den Juden. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Halleluja. Jesus bestätigt hier genau das, was wir gerade gelesen haben im 4. Mose Kapitel 12, Vers 8. Gott hat eine Stimme und er hat eine Gestalt. Und er stellt klar, ihr habt nicht seine Gestalt gesehen. Ihr seid nicht Moses. Moses hat seine Gestalt gesehen, aber ihr habt nicht seine Gestalt gesehen. Ihr hattet nicht so eine Begegnung mit Gott, so wie Moses sie hatte. Sie haben sich ja mit Mose gleich gemacht. Auf den Richterstuhl, auf den Lehrstuhl von Mose habt ihr euch gesetzt. Aber sie hatten nicht dieselben Voraussetzungen wie Mose. Mose hatte eine Begegnung mit dem Allerhöchsten, wie kein Mensch nach ihm jemals eine Begegnung mit dem Allerhöchsten hatte. Und deswegen wird gesagt, er ist der demütigste Mensch auf Erden. Und ein Vorschatten, ein Vorbote für Christus selbst. Denn auch Christus kennt die Gestalt des Herrn. Darauf gehen wir gleich noch ein. Das ist richtig cool. Ihr habt weder seine Stimme gehört, jemals, noch seine Gestalt gesehen. Und dann jetzt muss ich mal gucken, habe ich mir hier was aufgeschrieben? Nee, wir lesen noch weiter. 38, 39. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften. Das war der Beruf der Pharisäer. Weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und Vers 40, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. So, okay. Was sagt Jesus hier? Er sagt, Euer Beruf, ihr lieben Pharisäer, ihr lieben Juden, ist, jeden Tag rauf und runter, seitdem ihr Kinder seid, in diesen Schulen sitzen die 4-5-Jährigen und dann sitzen sie da und dann lernen sie so ihre Sachen auswendig. Den gesamten 5 Bücher Mose kennt ihr auswendig. Ohne den Heiligen Geist zu haben. Du hast den Heiligen Geist und wie viel kannst du von den 5 Büchern Mose auswendig? So ist es schon in gewisser Weise, sollte uns zu denken geben. Und sie lernen. Wenn der Meister kam, der Rabbi kam und gesagt hat, was steht dort und dort, hat eine Bibelstelle genannt. Und dann mussten die Schüler 3 Verse vorher und 3 Verse nach dem einen Vers, den er genannt hat, auswendig aufsagen. Wir sind froh, wenn wir unseren Traufvers und unseren Taufvers vielleicht irgendwie auf die Reihe kriegen oder Konfirmationsspruch oder sowas. Da gibt es noch eine Tiefe für uns zu entdecken im Wort Gottes. Amen. So, das waren Profis, das waren Experten, die hatten quasi das Patent auf Gottes Erkenntnis. Wenn du damals eine religiöse Frage gehabt hast, da hast du nicht irgendwie einen netten Kreis aufgemacht und was hältst du davon? Man ist zum Lehrer gegangen und der hat gesagt, was die Schrift sagt. Das Problem war, aus dem, was sie wussten, was sie kannten, was sie gelesen haben, haben sie ein Abbild angefertigt. Ein Gleichnis. Nicht in Form eines Götzen, sondern im Herzen. Und was ist der, warum sagt Jesus das überhaupt? Jesus sagt, ihr habt weder seine Gestalt gesehen, ihr habt weder seine Stimme gehört, jemals seine Stimme gehört, das ist schon ganz schön krass. Ja. Noch habt ihr seine Gestalt gesehen. Und weil ihr seine Gestalt nicht gesehen habt, weil ihr seine Stimme nicht gehört habt, seht ihr den nicht, den der Vater selbst gesandt hat, nämlich mich, Jesus, erkennt ihr nicht, obwohl doch die Schrift von mir redet. Ihr habt euch ein Gleichnis, ein Bild von Gott angefertigt, was so festgemeißelt und feststand und ihr wisst, dass ihr wisst, und ihr wart so fest in eurer Überzeugung, dass da keinen Raum mehr war, für den Messias euch zu retten. Was für ein fataler, meine Frau würde sagen, schlechtes Ende. Ganz schlechter Film. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte nicht 15 Euro bezahlt, um den im Kino zu sehen. Und das Ende so grottig schlecht ist, dass das am Ende so aussieht wie, ja, sie haben's. Und dann kommt derjenige, der sie retten will, und sie verpassen ihn. Was für eine Dramatik. Halleluja. Das nicht Halleluja, aber halt, ich mag Dramatik, also, aber sind natürlich nicht schön, dass das so war. Und das spricht auch zu uns, ihr Lieben. Das spricht auch zu uns. Wenn das, was du weißt und was du erkannt hast, dazu führt, dass du dir ein festes Bild von Gott gießt, so ist Gott. Eine feste Überzeugung. Du hast ein Abbild von ihm, obwohl du ihn ja doch nicht gesehen hast. Wenn du ein Gottesbild hast, was fest ist, aber keinen Raum mehr lässt, für Gott selber hineinzukommen und da Veränderung hineinzubringen, sein Wort zu gebrauchen und dir zu zeigen, was er eigentlich meint, dann hast du dir ein Abbild angefertigt, vor dem du niederfällst und es anbetest. Und er glaubt gar nicht, wie real diese Gefahr ist. Ich habe ja so einen schönen Merksatz, den Leitern habe ich den schon geschickt. Das zweite Gebot verbietet es, uns aus Erfahrungen, Wissenserkenntnis, kulturellem Verständnis, ideologischem Verständnis und selbstsüchtigen Wünschen ein Gottesbild zu erschaffen, welches nicht mehr formbar und veränderbar ist. Ich lese nochmal vor. Das zweite Gebot verbietet es uns, aus Erfahrungen, Wissenserkenntnis, kulturellem Verständnis, ideologischem Verständnis und selbstsüchtigen Wünschen ein Gottesbild zu erschaffen, welches nicht mehr formbar und veränderbar ist. Die Pharisäer sind das beste Beispiel. Sie wussten, wenn der Messias kommt, das wird so und so und so aussehen. Und die hatten Bibelverse. Da konntest du dich hinstellen mit denen und sagen, wie wird das sein, wenn der Messias kommt? Na, also er wird ein Reich aufrichten, er wird als König regieren, er wird die Feinde besiegen und Israel erheben. Er wird uns wieder in unsere alte Stellung als die Maßgeblichen auf diesem Planeten wieder zurückbringen. Und sie waren sich so sicher, als Herodes wissen wollte, ihr Schriftgelehrten, die haben gesagt, der Messias-König wird geboren. Wo kann ich den finden? Es steht geschrieben im Buch Micha, glaube ich, in Bethlehem. Die wussten das alles. Und dieses Wissen, diese feste Überzeugung hat dazu geführt, dass sie den Messias verpasst haben. Ist das nicht verrückt? Jeder von uns hat ein Bild von Gott. Jeder von uns hat ein Verständnis über Gott. Jeder Mensch da draußen, jeder, und das ist auch gar nichts Schlimmes, jeder von uns hat eine Vorstellung über Gott. Wenn du eine Befragung machst, Begriff Gott, was fällt dir ein? Jeder hat irgendwie drei Begriffe, die ihm einfallen. Der eine sagt, ja, das ist ein Polizist mit einer Kelle. Der andere sagt, das ist ein Weihnachtsmann, der mir Geschenke bringt. Und so hat jeder seine, also in der Welt da draußen, so hat jeder seine eigene Vorstellung von Gott. So der Großvater, der auf der Wolke sitzt und meine Oma ist jetzt bei ihm oder sowas. Jeder von uns hat das. Und auch jeder von uns Christen hat ein Gottesbild. Und hoffentlich aus diesem Buch. Die Frage ist, wie sehr hängst du an deinem Gottesbild? Wie sehr hängst du an deiner Erkenntnis? Kann Gott das Bild, was du über ihn hast, verändern? Oder nicht? Also ich habe mehrere Situationen in meinem Leben gehabt, wo mir das schwer fiel. Wo mir das schwer fiel. Weil ich ja so überzeugt war. Und das war ja was Gutes. Das habe ich gelernt als Frischbekehrter. Wir sind überzeugt vom Wort. Wir stellen uns auf das Wort. Wir stehen zum Wort. Und dann hatte ich da, ach, so ist Gott. Okay. Und dann ging's los. Ganz abgedroschenes Beispiel. Du siehst, dass Gott heilig ist. Du siehst, dass er, wie wir es heute gesungen haben in Lobpreis, dass er einzigartig ist, dass nur er erhoben ist, dass er auf einem Thron sitzt. Du liest im Wort Gottes, er bewohnt ein unzugängliches Licht. Und dass Sünde sich ihm nicht nähern kann, dass Sünder zittern vor ihm, dass Gott gefürchtet ist und dass wenn man unwürdig in das Heiligtum hineingeht, dass man tot umfällt. So, das kann ein Bild von Gott erschaffen. Amen. Hat dieses Bild von Gott auch die Freiheit, einen barmherzigen, liebenden, erbarmenden Gott zu sehen? In unserem Kopf ist da manchmal so ein Wrestling-Kampf. Früher habe ich immer gerne mal Wrestling geguckt. Das ist absolut stupide, alles gescriptet, ja, alles vorhersehbar, aber es ist irgendwie trotzdem cool. Und da kommen zwei und der eine, also das sind ja richtige Bullen oder also die sind riesengroß und dann machen die da ihren Showkampf und werfen sich in die Netze und dann zack und dann ringen die miteinander, bis am Ende einer am Boden liegt. Und dann zählen die bis drei, der Schiedsrichter, und dann ist der Kampf zu Ende, einer hat gewonnen. Genauso ist es manchmal in Gemeinden oder in unseren Herzen mit der Gotteserkenntnis. Wir sehen auf der einen Seite einen heiligen Gott und einen auf der anderen Seite einen barmherzigen Gott, und dann sagen wir, Ring frei. Und dann geht's los und jetzt bekämpfen sich die Wahrheiten und die machen Ringen miteinander, bis irgendwann eine unterliegt und du dich für eine Seite entschieden hast. Diese, ich betone, deutsche Herangehensweise an Wahrheit müssen wir ablegen. Wenn die Bibel sagt, Gott ist heilig, und wenn die Bibel sagt, Gott ist barmherzig und liebevoll, dann muss keine von den beiden gewinnen oder verlieren. Dann gewinnen beide. Und wenn ich das nicht in Einklang bringen kann, dann habe ich das Problem und nicht Gott. Dann muss nicht Gott sich irgendwie jetzt entscheiden, bin ich jetzt nur barmherzig oder doch heilig? Ach, ist das schwer heute. Sondern er ist immer die vollkommene Liebe und er ist immer die vollkommene Gerechtigkeit. Ich hatte ein Bild von Gott, von dem heiligen, gerechten, strafenden Gott. Und Felix sieht es ganz genauso. Felix hat mal gesagt, muss derjenige den Gott im Gebet Papa nennen? Das regt mich auf. Kann der den nicht gerechter Richter oder was weiß ich, was ihm dann noch so eingefallen ist? Hat mir mal so eine Konversation, ist schon viele Jahre her. Und er hat selber schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht, dass ich damit ein Problem habe. Weil in diesem Geist, den wir empfangen haben, rufen wir, aber lieber Vater. Aber auf der gleichen Seite fürchten wir und zittern uns und zittern vor ihm, weil er heilig und gerecht ist. Hat dein Bild von dem liebenden Gott, der so knuddelig, nicht knuddelig, okay, Entschuldigung, zurückfahren. Hat dein Bild von einem liebenden Gott, der dich über alles liebt, auch Platz für die Schriftstellen und für die Seite von ihm, dass er dich züchtigt und straft, dass er dich Gericht ausliefert, damit du zur Besinnung kommst? Oder geht dann wieder der Wrestling-Kampf los? Das ist ein Riesenthema, liebe Freunde. Weil die eine Gemeinde, das ist, sind die gesetzlichen Gemeinden, denen ist Heiligung, ja, für die, unser Ruf, Halleluja. Das sind die gesetzlichen Gemeinden, die lehren Gebote, die lehren Strenge, die lehren, Gott ist heilig und wir müssen uns so und so verhalten, wir müssen Gebote bewahren. Und die haben Bibelverse über Bibelverse, um das zu begründen. Und der anderen Gemeinde, das ist dann die freie Gemeinde oder wie man es auch immer nennt. Hey, Gott liebt uns. Ist alles okay. Wir sind losgekauft von dem Fluch. Und er hat uns frei gemacht. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Und der Fluch des Gesetzes ist für uns nicht mehr. Und wir dürfen gehen, wie Gott uns geschaffen hat. Und dann geht der Ringkampf los. Bam, Ring frei. Nein, nein, nein. Ich will weder eine Gemeinde sein, die eine Schieflage hat in Strenge und in Gebote und in Heiligung, noch will ich in eine Gemeinde sein, wo alles frei und toll und irgendwie super ist und das andere fehlt. Der Leib Christi vereint alles. Er ist die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Epheser Kapitel 1. Heilung. Heilung. Riesenthema im Leib Christi. Manchmal denkst du, es geht mehr um Heilung als um Heiligung. Wenn du das, na egal. Du findest für beides viele, viele Schriftstellen. Du findest, Gott will heilen. Jesus Christus, der umherzog, mit Kraft gesalbt und mit Heiligen Geist und alle geheilt hat, die vom Teufel geplagt waren. Apostelgeschichte Kapitel 10. Du findest Bibelstellen, dass Jesus überall geheilt hat. Man kann sein Leben zusammenfassen in drei Worten. Er ging, um zu heilen, er heilte und er kam von der Heilung. Aber hat dieses Bild von Jesus, dieses Bild von Gott, dass er unser Arzt ist, auch eine Freiheit, dass Gott souverän ist und uns manchmal krank lässt? Wenn ich sage, Heilung ist totaler Quatsch, damit will ich nichts zu tun haben, das ist alles vorbei, ist völliger Schwachsinn, musst nur in die Bibel gucken. Wenn du sagst, Gott will immer heilen, er will nur, dass es dir gut geht und damit meint er, dass du dich wohlfühlst, ist auch totaler Quatsch. Ring frei, los geht's, wer gewinnt? Und so werden Spaltungen im Leib Christi geschaffen, weil ein Bild von Gott da ist, obwohl wir seine Form gar nicht gesehen haben. Das gilt für uns. wir haben weder jemals seine Stimme gehört, noch haben wir seine Form gesehen. Wer sind wir, dass wir sagen, so ist Gott und so nicht? Versteht mich nicht falsch. Das, wo du Offenbarung hast, daran sollst du feststehen. Wenn Gott dir sagt, ich bin der gute Hirte, und auf einmal siehst du, na klar, er ist mein guter Hirte. Halleluja, na klar, sollst du da feststehen und das auch meinetwegen fest behaupten und verteidigen gegen die Lügen des Feindes. Meinetwegen auch mal in einer Diskussion vor jemand anderem sagen, nein, ich glaube, dass Gott heilen will. Oder nein, ich glaube, dass Gott uns manchmal krank lässt. Wenn du die Offenbarung hast, bitte tu das. Aber es muss, dein Gottesbild muss formbar bleiben. Gott braucht immer die Freiheit, etwas hineinzubringen, von dem du vorher nie dachtest, dass es da ist. Ich habe Johannes Kapitel 8 gelesen, als Frischbekehrter, und habe gesehen, sie bringen eine Frau zu ihm, die frisch beim Ehebruch ertappt wurde. Und sie kommen und sagen, Meister, Mose hat gesagt, dass eine solche gesteinigt werden muss. Was aber sagst du? Halleluja. Was für eine Herausforderung, was für eine, das ist wirklich die Spitze des Eisberges. Jesus soll festgenagelt werden, er soll überführt werden, weil entweder er sagt, ich bin für Mose, die muss gesteinigt werden, oder er sagt, Mose ist nicht so wichtig, lass das doch. Er wird festgenagelt von Leuten, die eine Form von Gott hatten, ein Abbild sich angefertigt hatten in ihrem Herzen. So und so ist Gott. Und Jesus sprengt alle Rahmen und sagt nicht, die Sünde ist nicht so schlimm. Und er sagt auch nicht, hinfort mit ihr in die Hölle, sondern er sagt, er hält den Spiegel hin und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Damit sagt er, ihr habt alle gar nicht das Recht, eine solche zu verurteilen und zu sagen, die muss jetzt sterben. Weil dann wirfst du den Stein auf dich selbst zurück. Jetzt musst nämlich du auch sterben. Und er ruft uns zu einem ganz anderen Umgang mit Sünde. Nicht von, ach, Sündige, ist alles nicht so schlimm. Das ist eine Perversion, ein Gräuel in den Augen Gottes, seine Lehre. Sondern geh hin und sündige nicht mehr, sagt er zu der Frau. Wir nehmen Abstand von Sünde. Wir wollen mit Sünde nichts zu tun haben. Aber wenn mein Bruder gesündigt hat, kann ich doch nicht hingehen und sagen, du, sondern helft dem, der von einem Fetrel übereilt wird, im Geist der Sanftmut wieder auf. Komm, guck mal, das ist der Weg. Hier geht's lang. Das ist der Richtige. Das ist der Pfad. Wohlwissend, dass auch wir fallen können. Und damit kommen wir auch schon, ach, ich bin richtig in Fahrt jetzt hier. Halleluja. Du kannst es endlos ausdehnen über alle möglichen Themenfelder. Denk nur mal dran, wenn du Gott hörst, was dir am allerwichtigsten ist. Was dir bei Gott am allerwichtigsten ist. Der eine wird sagen, er ist mein Befreier. Der andere wird sagen, er ist mein liebender Vater. Der eine wird sagen, er ist der, der mich heiligt. Er ist, was auch immer dir einfällt. Und stell das mal ins Licht und sagt, Gott, wenn du das irgendwie korrigieren willst, wenn du etwas ins Gleichgewicht bringen möchtest, bitte tu das. Ich möchte dich kennen, wie du wirklich bist. Diese Abbilder, wir können schon mal Römer 11 aufschlagen, diese Abbilder haben immer auch etwas mit unserem Stolz zu tun. Meine Erkenntnis, mein Wissen, das, was ich weiß und du aber nicht oder du noch nicht verstanden hast, das hat immer auch mit unserem Stolz zu tun. Demut redet anders. Demut sagt, ich habe etwas erkannt, aber es ist Stückwerk. Gott kann das korrigieren.
Gott kann das noch formen. Vielleicht habe ich das völlig anders verstanden, als es eigentlich gemeint war, als es die Schrift eigentlich meint. Alle Erkenntnis, macht Paulus ganz klar, ist Stückwerk, ist nur ein Teil von dem, was es alles ausmacht. Und es kann gut sein, und ich hoffe, leg mal die Messlatte an dein Leben an, wenn du, sagen wir mal, du bist mindestens 5 Jahre Christ, dass du heute einige entscheidende Dinge völlig anders siehst als vor 5 Jahren. Obwohl du vor 5 Jahren total überzeugt warst. This is the will of the Lord. Das ist der Wille Gottes. Und das alleine zeigt uns schon, wie töricht wir doch sind, wie stolz und dumm wir doch sind, wenn wir in diesem Leben jetzt und hier sagen, so ist es und komme, was will. Da kann selbst Gott kommen und sagen, so bin ich nicht. So bleibt das. Lass uns zum Abschluss noch zum Abschluss von diesem Punkt. Es geht noch weiter, Leute. Zum Abschluss von diesem Punkt noch Römer 11, Vers 33 lesen und fortfolgende. O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolden werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Paulus macht es ganz klar. Dein kleiner Verstand kann Gott nicht ergreifen. Du kannst Gott in keine Kiste packen. Du kannst nicht einen kleinen Tempel bauen, wo du ihn reinsteckst und sagst, so ist Gott. Auch nicht in deinem Herzen, in deinen Gedanken. Versteht mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass eine biblische Dogmatik, eine Theologie, die Lehre von Gott, dass das nicht wichtig ist. Das ist total wichtig, was wir über Gott denken. Das prägt unser ganzes Leben. Aber es ist wichtig, dass wir für Gott und für das Wort Gottes offen bleiben, dass es verändert wird, verändert werden kann, gereinigt, geläutert werden kann. Das war Punkt 2. Punkt 3. Lass uns mal Hebräer Kapitel 1 aufschlagen. Drittens, Jesus. Form und Abbild Gottes. Jesus ist Form und Abbild Gottes. Hebräer 1, Vers 3. Dieser, Jesus, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck oder auch Abdruck seines Wesens. Und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Jesus ist Ausstrahlung und Abdruck von Gottes Wesen. Deswegen sagt Jesus, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Ich bin der Sohn. Wir wissen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn wir Jesus anschauen, sehen wir den Vater. Er ist Erkenntnis Gottes. Ich habe da mal vor 1,5 Jahren eine Predigt drüber gehalten. Die könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Das würde uns allen nicht schaden, wenn wir da immer wieder zurückkommen zu diesen Punkten. Und die hieß, Gott erkennen, eine praktische Anleitung. Mal was Praktisches. Gott erkennen, eine praktische Anleitung. Jesus ist der Abdruck und Abglanz des Wesens Gottes. An ihm erkennen wir, wie Gott ist. Deshalb ist es so zu empfehlen und so wichtig, zu wohnen in den Evangelien, immer wieder zu lesen, ihn zu betrachten. Wenn ich im Geiste sehe, sein göttlich Wandeln, heißt es in ihm ein Lied. Halleluja. Wir sehen Jesus, wir begegnen ihm. Und das ist auch das Einzige, worum es bis jetzt in der Offenbarungslehre ging. Eine Entschleierung, das ist das, was das Wort Offenbarung bedeutet. Eine Offenbarung, Entschleierung von Jesus. Wir sehen Jesus. Und wenn wir ihn sehen, sehen wir den Vater. Denn wir werden nie die Form Gottes selber sehen, aber wir sehen seinen Abdruck, seinen Abglanz, das Lamm Gottes. Deswegen lieben wir Jesus so sehr, weil er alles ist, was Gott verkörpert. Viertens, die Eifersucht Gottes. Wir haben gelesen in 2. Mose 20, Vers 5. Ihr sollt nicht vor ihnen niederfallen und sie nicht anbeten. Denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Wenn wir das Wort Eifersucht hören, dann denken wir manchmal so an die menschliche Eifersucht. Wenn der Partner mit jemandem vom anderen Geschlecht irgendwie nett redet und dann, das ist meine Frau. So oder sowas in der Art. Das ist menschliche Eifersucht. Göttliche Eifersucht und menschliche Eifersucht sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Göttliche Eifersucht, eine reine, heilige Eifersucht, ist eine Eifersucht auf das, was einem vollständig und komplett gehört. Gott ist eifersüchtig, wenn wir jemand anders anbeten, weil wir ihm komplett und vollständig gehören. Das ist göttliche Eifersucht. Meine Frau gehört mir nicht komplett und vollständig, die gehört Gott komplett und vollständig. So, erregt es das Gemüt unseres Herrn und unseres Gottes. 5. Mose 4, Vers 24. Das können wir noch lesen. Komm. Und dann 5. Mose 4, Vers 24. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Es erregt sein Gemüt, es erhitzt ihn im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir vor irgendwelchen Götzenbildern niederfallen und denen den Raum geben in unserem Leben, der eigentlich nur Gott gehört. Und es erregt seinen Zorn, seine Eifersucht. Wenn wir ein Bild von Gott haben, was wir Vater nennen, was wir Jesus nennen, was wir Gott nennen, was aber nicht mehr oder was nicht mehr formbar ist, was nicht mehr mit seinem Wesen übereinstimmt. Es wird in den letzten Tagen, und damit kann ich schließen, prophezeit uns zum Beispiel der 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, in den letzten Tagen eine Art und Weise von Christentum geben, die ein Bild von Gott haben. Ein Gott, der alle meine Wünsche befriedigt. Und den Gott lieben sie. Sie lieben ihn. Weil er macht ja alles das, was ich will. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt, ein bisschen informiert ist, weiß, das klingt ganz verdächtig nach unseren christlichen Buchläden, nach unseren christlichen Katalogen. Aber Gott ist nicht zufrieden damit, dass wir ein Lügenbild, ein Trugbild von ihm anbeten, sondern er möchte persönlich angebetet werden als Gott. Und Gott bestimmt selbst, wie Gott ist. Nicht unsere Wünsche, nicht unser Wissen oder unsere Ideologie oder was auch immer, sondern wir sehen Gott in der Schrift und besonders in der Person Jesu Christi. Und daraus erwächst unser Gottesbild. Und das soll formbar bleiben, sodass unser Herz wirklich bei dem Herrn ist. Okay, lass uns noch beten. Vater, wir danken dir für dieses herrliche Gebot. Wir danken dir für dein herrliches Wort, was du uns jetzt gegeben hast. Danke, dass du in unsere Herzen, in unseren Geist hineingesprochen hast. Und Herr, ich bitte dich, dass wir alle, dass jeder von uns da eine Achtsamkeit entwickelt durch die Gnade Gottes. Dass wir vom Heiligen Geist gesagt bekommen, durch die Schrift, niemals durch irgendwelchen Romane oder was auch immer, sondern durch die Schrift, wie du bist. Und Vater, wir bitten dich, dass wir nicht in diese Falle tappen, dass wir das festmeißeln und denken, so ist es und alles, was darüber hinaus ist, ist vom Bösen. Nein, sondern du darfst hineinkommen und das ergänzen und verformen und grobe Dinge abschlagen in unserem Denken, wo wir dich missrepräsentiert haben. Weil so, wie wir dich sehen, werden wir dich auch repräsentieren. So, Vater, bitte ich dich, wie Paulus, dass du uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst gibst. Auf dass unsere Herzensaugen geöffnet werden. Vater, gib Gnade, dass wir nicht so stolz sind auf unsere Erkenntnis und auf unser Wissen, dass du da schon längst dich verabschiedet hast und nicht mehr bist. Wir denken zwar, du bist da, wir denken, du redest zu uns, wir denken, dass wir dich erkannt haben, wir denken, dass wir auf deiner Seite sind. Aber sind wir nicht. Bewahre uns vor dieser Falle. Erlöse uns von dem Bösen. Führe uns nicht in diese Versuchung. Heilige deinen Namen durch uns als Gemeinde und auch durch die Christenheit überhaupt hier in Dresden, in Deutschland, dass wir zurückkehren zu dem Fundament deines Wortes und deiner Gebote. Und dass wir uns nicht darauf einlassen, dich festnageln zu lassen. Und auch uns, dass wir uns nicht festnageln lassen, sondern dass wir tun bleiben in des Töpfers Hand. In Jesu Namen. Amen.